Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
In den Ansichten begrüße ich Herrn Axel Girardelli. Ihre Funktionen schließen mit ein, Sie singen gerne.
Ja, ich singe gerne natürlich. Ich finde, es ist das schönste Hobby der Welt. Ich komme relativ wenig selber zum Singen, weil ich Chorleiter bin. Ich leite 3 Chöre und da ist das eigene Singen ein bisschen hintangestellt. Aber natürlich gibt es oft Gelegenheiten dazu.
In den Ansichten begrüße ich Herrn Axel Girardelli, in Hart geboren. Axel Girardelli ist Direktor der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn. Wie viele Schüler und Lehrer umfasst die Schule?
Also in unsere Schule gehen 353, um es genau zu sagen, Schülerinnen und Schüler und sie werden unterrichtet von knapp 60 Lehrpersonen.
Seit wann sind Sie dort Direktor?
Seit ungefähr einem Jahr habe ich das Amt von Josef Eberle übernommen, der das auch ein paar Jahre ausgeführt hat. Ich war selbst an dieser Schule Musikerzieher, Deutschlehrer, Chorleiter und habe jetzt mich vor einem Jahr entschlossen dazu, die Leitung zu übernehmen.
Ihr Name verleitet zur Frage, woher stammen Ihre Ahnen?
Meine Ahnen stammen aus dem Trentino, unschwer zu erkennen, und sind so vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Zuerst nach Vorarlberg, dann in die Schweiz oder auch ein paar zuerst in die Schweiz und dann nach Vorarlberg. Hatte zu tun mit der Textilindustrie, die damals in Vorarlberg natürlich vorherrschend war. Und die Harder Kammgarnspinnerei hatte in Bürglen einen Zweigbetrieb. Vielleicht war auch der Harder Betrieb der Zweigbetrieb. So genau kann ich das nicht sagen. Aber jedenfalls gab es eine Verbindung und die Familie ist über Bürglen schließlich nach Hart gekommen.
Ihr Familienname drängt natürlich auch zu der Frage, sind Sie verwandt mit dem erfolgreichen Skirennläufer Marc Girardelli?
Da gebe ich immer die gleiche Antwort. Ja, wir sind verwandt, aber es rentiert sich eigentlich fast nicht. Sein Großvater und mein Großvater waren Cousins. Also ich weiß, wer er ist, er hat von mir keine Ahnung.
Bis zu dieser Sendung.
Wahrscheinlich.
Herr Direktor Girardelli, herzlich willkommen bei uns in den Ansichten. Es freut uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Driving home for Christmas.
Just the same.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Axel Girardelli, der Direktor der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn, ist unser Gast in den Ansichten. Als Obmann des Chorverbandes Vorarlberg wurden Sie kürzlich mit der Rudolf-von-Ems-Medaille geehrt. Seit wann sind Sie Obmann?
Ich bin jetzt genau 20 Jahre Obmann des Chorverbands Vorarlberg. Wir haben im Verband 112 Chöre mit genau gesagt 3600 Sängerinnen und Sängern, und darunter sind auch einige Jugendchöre, Frauenchöre, und wir versuchen alle Chorsparten zu betreuen. Wir nennen auch Kirchenchöre unsere Mitglieder, weil wir nicht sehen, dass es hier irgendwelche Grenzen geben sollte.
Und die Rudolf von Ems Verdienstmedaille ist ja doch die höchste Auszeichnung, die der Chorverband vergibt. War es mit Freude verbunden, der Empfang?
Mit sehr großer Freude, ja. Ich habe jetzt in den vergangenen 20 Jahren ganz oft diese Medaille an verdiente Persönlichkeiten, aber auch an Chöre überreichen dürfen. Und es war schon ein ganz seltsames Gefühl, einmal auf der anderen Seite zu stehen und diese Medaille in Empfang zu nehmen. Aber da ich weiß, wie viel wir mit dieser Medaille erreichen können und wie wir auch mit dieser Medaille umgehen, das heißt, dass wir sie nicht einfach so loswerden wollen, sondern schon gezielt überreichen, weiß ich es auch zu schätzen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir diese hohe Ehre zuteil werden haben lassen.
Wie geht es eigentlich dem Vorarlberger Chorleben?
Das ist sehr unterschiedlich. Das müssten wir von mehreren Seiten beleuchten. Wir haben einen Landeskinderchor gegründet, vor 10 Jahren ungefähr, unter der Leitung von Birgit Gieselbrecht-Plankl, die diesen Chor mit ganz großem Erfolg führt. Der Chor probt im Jahr genau einmal, weil die Kinder aus ganz Vorarlberg kommen und wir die Kinder nicht davon abhalten wollen, zur Schule zu gehen oder zu anderen Chören zu gehen, proben die Kinder in den Sommerferien 4 Tage, und das muss dann reichen für ein ganzes Jahr. Und das reicht auch, ist ganz erstaunlich, was die Kinder zu leisten imstande sind, natürlich unter der fachkundigen Leitung von Birgit Gieselbrecht-Plankl. Dann gibt es einen zweiten großen Chor, auf den wir auch sehr stolz sind, der Vorarlberger Landesjugendchor. Er nennt sich Voices, unter der Leitung von Oskar Egle. Ein absolut erfolgreicher Chor mit 120 Mitgliedern. Dieser Chor war und ist international tätig, natürlich auch im Land, aber auch auf internationalen Festivals, und hat bis jetzt bei jedem Festival, das er besucht hat und beim Wettbewerb mitgemacht hat, abgeräumt. Das heißt, es hat Goldmedaillen geregnet und Auszeichnungen. Die kommen aber nicht zustande, nur weil es ein toller Chor ist, sondern da steckt viel Arbeit dahinter, viel Know-how und ganz viel Wissen, das Oskar Egle hier einbringt. Und dann gibt es viele Chöre im Land. Das ist diese Zahl von 112 Chören, von der ich vorher gesprochen habe. Kinderchöre, Jugendchöre, Frauenchöre, Männerchöre, gemischte Chöre. Und diese jetzt alle über einen Kamm zu scheren, ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, wir müssten jetzt einzelne Chöre betrachten. Es ist so wie überall. Manchen geht es ganz gut und manche haben ein bisschen Sorgen mit Nachwuchs oder mit Literatur oder mit anderen Dingen, die jeder Verein auch hat.
Die Zugehörigkeit zu einem Chor ist ja demnach offenbar keine Altersfrage. Es gibt für jede Altersstufe einen Chor.
Ja, absolut. So könnten wir das nennen. So war auch unser erklärtes Ziel. Das heißt, wir wollten wirklich versuchen, vom Kind bis zum Erwachsenen das durchzuziehen. Wir führen zum Beispiel auch jedes Jahr ein Seminar durch. Das nennt sich Seniorensingtag. Mit einem Referenten aus Niederösterreich singen Seniorinnen und Senioren, die hoffentlich noch jung geblieben sind, einen Tag lang mit einem erfahrenen Chorleiter.
Wann und wie kann man Jugendliche fürs Singen gewinnen? Ich meine, wenn dann Ergebnisse wie bei Voices zu hören sind, da sind alle mit einer unglaublichen Begeisterung dabei. Aber sonst scheint es mit der Jugend nicht so ganz ohne weiteres zu gelingen im Rahmen von Chören.
Ganz ohne weiteres gelingt es sicher nicht. Heutzutage ist das ganz sicher eine Frage der Literatur. Das heißt, was singt ein Chor? Welche Literatur wird angeboten? Und auf welchem Niveau wird gesungen? Noch unsere Großeltern waren wahrscheinlich froh, wenn sie irgendwann in der Woche einmal aus dem Haus gekommen sind und bei einem Verein untergekommen sind, freuten sich über die Zeit, die sie auswärts verbringen durften. Heute müssen wir froh sein, wenn Leute die Zeit außerhalb des Hauses und außerhalb der Stube und des Fernsehers verbringen. Und daher ist das nicht ganz so einfach in unseren Zeiten. Die Frage der Literatur ist entscheidend. Was wird gesungen? Und die Chöre, die modern und aufgestellt sind, haben es da natürlich leichter.
Ja.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Axel Schiradelli, der Direktor der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn, ist unser Gast in den Ansichten. Herr Schiradelli, was macht Ihre Liebe für den Chorgesang aus?
Es ist der Reiz der Chormusik. Ich habe natürlich auch Instrumente erlernt und habe auch instrumental musikalisch gewirkt. Aber letztlich ist es die Stimme, die uns so viele Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Und wir sind gegenüber den Instrumentalisten im Vorteil, dass wir auch Texte vermitteln können. Diese Mischung aus Text und Musik, aus Tönen und Verständnis und aus den verschiedensten Stimmungen, die man mit Instrumenten natürlich auch erzeugen kann, aber die so unmittelbar kommen, weil wir eben kein Instrument brauchen, sondern der Mensch als solcher das Instrument ist, das macht den Reiz des Chorsingens und des Singens überhaupt aus.
Was würden Sie sagen, was bringt die Mitgliedschaft in einem Chor mit sich?
Die Mitgliedschaft in einem Chor bringt, da würden jetzt viele Menschen sagen, in erster Linie bringt die Mitgliedschaft in einem Chor mit sich, dass die Leute eine Gemeinschaft erleben und dass die Leute zusammenkommen, um das Gleiche zu tun. Nun, das ist natürlich auch in einem Fußballverein so. Und auch in einem Fußballverein verfolgen möglichst alle das gleiche Ziel, nämlich ins richtige Tor zu schießen. Aber beim Chor ist noch ein bisschen mehr, weil wir als Chorsänger keine Gegner haben. Wir pflegen keinen Wettbewerb in dem Sinn, sondern wir versuchen, Musik auf einem möglichst hohen Niveau, auf einem möglichst hohen Standard zu praktizieren. Und dass dieses gemeinsame Ziel ist also nicht an einen Gegner geknüpft, sondern macht Freude und bringt auch anderen Menschen im Idealfall Freude.
Der Gegner ist nur der falsche Ton.
Wahrscheinlich, ja. Die Töne sind schon manchmal unsere Gegner. Es gibt schon sehr komplizierte Arrangements, denen wir uns vorsichtig nähern müssen. Aber sie sind mehr eine Herausforderung als ein Gegner.
Es ist eine lapidare Frage, aber welche Zeiterscheinungen stehen eigentlich diesem Singen in unserer Zeit entgegen?
Die viele Freizeit, die Menschen heutzutage haben, macht es uns nicht leichter. Früher war es klar, dass jemand, der in einem Chor ist oder in einem Verein ist, Juli und August nicht zur Verfügung stehen musste und sonst im Jahr so gut wie immer da war. Das heißt, wir haben die Schulferien ausgenutzt, dort haben wir keine Proben und die Sportvereine haben kein Training im Idealfall und die Leute waren sonst hier. Heute kann jemand zu jeder Jahreszeit, in jedem Monat eigentlich immer in den Urlaub fahren. Es gibt auch ganz viele Angebote für die Menschen außerhalb der Hauptferienzeit und das macht eine kontinuierliche Arbeit natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es schon auch das Phänomen, dass wir feststellen, manche Menschen sehen das nicht mehr als Idealfall an, jede Woche einmal zu einer Probe zu kommen. Diese Verpflichtung, sich an einen Verein zu binden und über längere Zeit, im Idealfall über längere Jahre dort regelmäßig tätig zu sein, das schreckt manche Leute ab.
Die Jugend ist beeinflusst von Castings, bei denen gesungen wird. Man könnte ja auch sagen, da geschieht medial vermittelt einiges. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich nehme das durchaus als positiv wahr. Vor, ich sage einmal, 20 Jahren wäre es vielleicht undenkbar gewesen, dass sich ein junger Mensch auf eine Bühne stellt, sich filmen lässt, das auch über das Fernsehen ausstrahlen lässt, sich beurteilen lässt von einer Jury, manchmal ein bisschen weniger und manchmal ein bisschen mehr, die ein bisschen mehr Ahnung hat, aber von einer Jury sich bewerten zu lassen, das öffentlich zu senden, das ist schon ein Kunststück, da hat uns die Medienlandschaft sehr viel geholfen und ich denke, dass es bei den Jugendlichen heutzutage nicht mehr verpönt ist, zu singen. Vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, das soll nicht eine genaue Zeitangabe sein, haben Jugendliche gesagt, zu einem Chor gehe ich sicher nicht. Ich singe doch keine Kirchenlieder jeden Tag, Land auf, Land ab. Das hat sich natürlich geändert. Und wenn ich heute junge Leute frage, wenn ich heute meine 16-jährige Tochter frage, was sie antwortet, wenn sie nach ihrem Hobby gefragt wird, dann sagt sie, ich singe. Sie nimmt Gesangsunterricht und sie singt bei uns im Chor mit, ist eines der jüngeren Mitglieder natürlich, aber sie gibt es unumwunden zu und das machen viele andere auch. Singen ist ein bisschen moderner geworden, nicht zuletzt auch durch die vielen Castingshows, die das Singen in die Öffentlichkeit gebracht haben.
Aber mit dem Nicht-Singen im Alltag geht auch viel, nicht nur Lied, sondern auch Kulturgut verloren. Das ist das große Bedauern, das oft auch hörbar wird und zu hören ist.
Mhm, absolut. Also als Musikerzieher in der Schule stellt man fest, dass es früher Lieder gab, die eigentlich jedes Kind konnte. Wir sprechen hier von Kinderliedern oder von Volksliedern, die natürlich einfacher gestrickt sein müssen, weil die Kinder nicht fähig sind, komplizierte Melodien zu singen. Aber wir konnten auf einem gewissen Grundstock aufbauen. Das ist heute lange nicht mehr der Fall. In vielen Familien wird zu Hause nicht gesungen. Und in vielen Familien gibt es ein einziges gemeinsames Lied. Es ist Stille Nacht, Heilige Nacht, das nach der ersten Strophe dann meistens zu Ende ist, weil mehr nicht drin ist. Und das passiert auch nur deshalb, weil es halt Tradition ist. Schade ist, dass die andere Tradition, nämlich gelegentlich miteinander zu singen, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wobei ich dann feststelle, dass ich eifrige Mitsänger habe, wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme, egal ob mit Jugendlichen, mit Kindern oder mit Erwachsenen und irgendwelche Lieder anstimme. Wenn die Leute dann über den Text verfügen, in schriftlicher Form zum Beispiel, dann lässt es sich schon sehr gut singen mit ganz vielen Menschen. Und die Leute kennen jetzt einfach nicht mehr so viele Lieder wie früher. Sie haben zwar die Möglichkeit, übers Internet und über die Medien ganz viele Lieder abzuspielen und zu hören, aber sie selbst zu erfahren, das heißt selbst zu singen und auch die Texte dann automatisch mitzulernen, das ist ein bisschen verloren gegangen. Leider.
They say people go. This particular diamond was extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial, and I should, but I can't let you go. But when I'm cold, I'm cold. Yeah, when I'm cold, I'm cold. There's a light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling within me, an everglow. Brothers in blood, or sisters who ride. Yeah, we swore on that night we'd be friends till we died. But the changing of winds and the way waters flow, life is short as the falling of snow. And I'm gonna miss you, I know. But when I'm cold, cold in what I'm wrong, so I know you're always with me, and the way you will show, and you're with me wherever I go. So if you love someone, you should let them know. Oh, the light that you give me will ever glow.
Der Direktor der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn, Axel Schirardelli, ist unser Gast in den Ansichten. Herr Schirardelli, Sie sind in Hard aufgewachsen, Sie haben schon erwähnt, haben dort die Volksschule besucht. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit und Ihr Aufwachsen?
Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich bin ganz nahe am Bodensee und an der Bregenzer Achmündung aufgewachsen. Wir waren praktisch jeden Tag im Wald, im Freien. Die schönsten Tage waren die, an denen wir ziemlich verschmutzt nach Hause gekommen sind. Und damals war es üblich, einmal in der Woche in die Badewanne zu steigen. Heute undenkbar, damals war das so. Es war Samstag, späterer Nachmittag, und wir sind in die Badewanne. Und wenn am Schluss mit dem letzten Wasser noch ein bisschen Sand aus der Wanne rausgeronnen ist, dann wussten wir, es war ein schöner Tag.
Sie sagen es, bei den Hardern spielt bekanntermaßen der See eine besondere Rolle, sei es zum Fischen oder Bootfahren oder Schwimmen natürlich. Demnach war es bei Ihnen auch so.
Ja, es trifft nicht alles auf mich zu. Fischen ist mir eindeutig zu langweilig. Also so lange kann ich nicht still und ruhig bleiben, das geht sich leider nicht aus. Und wir hatten in der Familie nie ein Boot oder ein Schiff. Das heißt, wir sind, wenn, dann geschwommen. Aber ich war schon ziemlich viel am See und im See. Ich war dann auch tätig bei der Wasserrettung in Hard, einfach weil mir das Wasser als Element vorkam, das ich gerne hatte.
Haben Sie da besondere Erlebnisse gehabt als Wasserretter?
Ja, wir haben als Wasserretter im Harder Strandbad natürlich dann auch manchen Einsatz miterlebt. Also ich habe nie wirklich einen Menschen vor dem Ertrinken retten müssen, sage ich jetzt einmal. Aber wir haben oft Kinder gesucht und wir haben oft Erwachsene gesucht und sie dann auch gefunden, Gott sei Dank. Und es war Gott sei Dank nie eine wirklich ganz brenzlige Situation dabei.
Sie besuchen das Bundesgymnasium Bregenz und entscheiden sich nach der Matura für die Pädagogische Akademie, hat es damals noch geheißen, in Feckirch. Warum wollten Sie Lehrer werden?
Ich wollte als Volksschulkind eigentlich Diplom-Ingenieur für Hoch- und Tiefbau werden. Bis mich eines Tages ein Bekannter gefragt hat, ob ich denn auch gut zeichnen könne. Und ich habe die Frage verneint, weil ich ein miserabler Zeichner bin. Und habe ihn dann gefragt, warum das notwendig sei. Und dann hat er mir erklärt, was ein Diplom-Ingenieur für Hoch- und Tiefbau so macht. Das wusste ich nämlich absolut nicht. Es hat nur einfach sehr gut geklungen, dieser Titel. Und ich habe dann festgestellt, das wird nichts für mich. Und habe mich dann schon dazu entschieden, in den erzieherischen Beruf zu gehen. Eine Überlegung war, auch Erzieher zu werden in einem zum Beispiel Schulheim oder so. Aber ziemlich schnell war dann klar, dass es doch der Lehrberuf sein sollte.
Gab es Vorbilder für Sie?
Es gab Vorbilder in der Schule, ja. In der Familie habe ich keine Vorbilder. Ganz oft ist es so, dass Kinder von Lehrern und Lehrerinnen wieder Lehrpersonen werden. Bei mir war das absolut nicht der Fall. Ich habe mich um meine Lehrpersonen orientiert.
Sie entscheiden sich für das Lehramt für Deutsch und Musikerziehung. War das vom heutigen Standpunkt aus betrachtet natürlich die richtige Entscheidung?
Ja, absolut. Das war die richtige Entscheidung. Es war am Anfang nicht ganz einfach, weil in der, damals hieß es noch PEDAG, wie Sie richtig gesagt haben, in der PEDAG zwei Instrumente verlangt wurden und ich eigentlich nur unter Anführungszeichen Geige spielen konnte und mir dann Klavier und Gitarre noch aneignen musste.
Wann haben Sie mit dem Geigenspiel begonnen?
So genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Ich war jedenfalls noch ein Volksschüler, also ziemlich früh, und habe eine Geige bekommen, die meine Mutter aus Wien mitgebracht hat von ihrer Tante. Und ich habe freudestrahlend den Koffer, den zugegebenermaßen schäbigen alten Holzkoffer geöffnet und war dann ziemlich enttäuscht. Es war eine verstaubte, kaputte Geige drin, die nur einen Spagat hatte anstatt vier Saiten. Aber sie wurde dann repariert und restauriert und dann war eine fertige Geige da. Und dann ging es richtig los mit Üben und so. Und ich gebe auch zu, dass ich nicht immer gerne geübt habe. Musik machen ist schön, Musik üben ist ein bisschen beschwerlicher. Und so ging es mir als junger Mensch natürlich auch. Mein Großvater, der selbst einmal Posaune gespielt hatte, war sehr musikaffin und hat mich oft zum Üben angehalten und immer mitgezählt und darauf geachtet, dass ich auch richtig spiele und richtig intoniere, was mir im Nachhinein betrachtet sehr geholfen hat. Als junger Mensch versteht man das vielleicht nicht so gut.
Das muss man den jungen Menschen immer wieder vermutlich auch als Musikerzieher beibringen.
Ja, das ist so. Das ist eine Tretmühle, die nie aufhört. Aber letztlich ist es so, dass in der Musik Erfolge und Lernerfolge, Übungserfolge sehr bald sichtbar werden und auch vorgeführt werden können. In der heutigen Pädagogik reden wir davon, dass wir Kinder projektorientiert unterrichten wollen, dass wir den Kindern nicht nur Wissen vermitteln wollen, sondern Fähigkeiten und die dann auch irgendwann präsentieren wollen. Und die Musik macht das immer schon, hat das immer schon gemacht und das ist ein entscheidender Vorteil dieses Genres.
Wir haben es noch in einem anderen Fach mit dem Üben zu tun. Was sagt der Deutschlehrer, dass die Rechtschreibkenntnisse und die Lesefähigkeit und das sinnerfassende Lesen der Schüler oft nicht mehr funktioniert?
Ja, als Deutschlehrer bin ich natürlich manchmal sogar entsetzt von dem, was die Schülerinnen und Schüler noch können. Es liegt nicht an den Lehrpersonen, die hier vielleicht falsche Arbeit leisten würden oder zu wenig Arbeit leisten würden. Es liegt vielmehr am Umfeld. Wie wir bereits vorher gesagt haben, sind die Medien mannigfaltig, aber sie werden für den Einzelnen immer mehr zum Konsumgut. Das heißt, ich bin nicht mehr selber aktiv, sondern ich lasse mich berieseln von Hörbüchern, von Filmen. Heute können Sie nahezu jeden Roman, jedes Buch, das irgendwann erfolgreich war, als Film sehen, was natürlich für manche wesentlich einfacher erscheint. Was dabei verloren geht, ist die Fantasie, die Fähigkeit, sinnerfassend zu lesen, die Fähigkeit, auch etwas zu lesen und sich das so vorzustellen in der Fantasie, wie es dann sein könnte. Und wenn ich heute Kinder frage, ob sie enttäuscht sind, wenn sie ein Buch gelesen haben und dann den Film sehen, ob sie enttäuscht sind darüber, dass sie was anderes sehen, als sie sich vorgestellt haben in ihrer Fantasie, dann stoße ich oft auf Unverständnis, weil die Kinder die Bücher einfach nicht gelesen haben. Die sehen die Filme vorher und wenn sie dann im Höchstfall noch nachher das Buch lesen, dann haben wir schon Glück gehabt. Es sind nicht alle Kinder gleich, natürlich nicht, absolut nicht. Ich hatte Kinder, die mussten jeden Monat ein Buch lesen und die haben gelacht darüber. Die haben gesagt, ein Buch, das lese ich jeden Tag. Also das heißt, die haben zwischen 4 und 5 Büchern in der Woche gelesen, diese Kinder. Das gibt es natürlich auch noch.
Weil es die Eltern so wollten oder aus eigenem Antrieb?
Sie können Kinder dazu nicht anhalten. Das heißt, Sie können Kinder dazu anhalten, zu lesen, grundsätzlich. Aber Bücher in dieser Menge fast zu verschlingen, das schaffen Sie nicht. Das geht nur damit, dass Kinder sich begeistert fühlen und angesprochen fühlen von Büchern.
Eben, wenn wir von diesem mangelnden, sinnerfassenden Lesen reden, was kann denn da irgendwie Abhilfe schaffen? Ist es das Vorlesen? Ist es das, dass man das Kind auch anhält, Diktate zu schreiben, was für manche ein Schreckgespenst ist? Wie sieht das der Lehrer, Deutschlehrer?
Der Deutschlehrer in mir sagt, dass wir das zusammensetzen müssen. Ich vergleiche es immer mit einem Kuchen. Wenn Sie einen Kuchen backen, dann brauchen Sie dazu mehrere Zutaten, von manchen mehr, von manchen weniger. Und das Lesen und auch das Lernen allgemein besteht auch aus solchen Zutaten. Das heißt, wir können nicht eine Zutat herstellen und sagen, damit wird alles besser. Wenn wir jetzt den Kindern nur Diktate geben, dann können wir damit sicher die Rechtschreibung verbessern. Ob wir das Lesen damit verbessern, möchte ich bezweifeln. Also müssen wir ganz viele Zutaten zusammenmischen und von allem ein bisschen nehmen. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Das heißt, dass wir die Kinder umfassend betreuen müssen. Das versuchen wir in der Schule auch. Wir geben extra Stunden frei fürs Lesen. Das heißt, die Kinder lesen in einer Stunde nur. Wir machen Lesetage, wir machen Leseaktionen und versuchen, das Lesen zu fördern, genauso wie andere Dinge auch. Ich habe als Deutschlehrer meinen Kindern Diktate, ich muss schon fast sagen, verpasst. Es gab jede Woche ein Diktat. Sie konnten auf das Diktat üben, natürlich. Das ist dann auch genauso gekommen, wie es geübt wurde. Und damit habe ich es geschafft, einige Kinder in der Rechtschreibung weiterzubringen. Fürs Lesen hat es wahrscheinlich nicht viel geholfen und für die Fantasie vielleicht auch nicht. Aber es war eben ein kleiner Teilbereich aus diesem ganzen Spektrum.
I
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Die Musikmittelschule Bergmannstraße, Herr Direktor Girardelli, hat sich die Musik auf die Fahnen geschrieben. Und woran merkt man euch an, dass ihr nicht nur lernt, sondern gewissermaßen auch Kultur macht, wie es auf der Homepage heißt?
Also unser Leitspruch heißt, wir lernen nicht nur, wir machen Kultur. Und wir versuchen, die Kinder umfassend und grundlegend in Musik zu schulen. Das heißt, wir bilden keine Spezialisten auf irgendeinem Instrument aus. Wenn das sich doch ergibt, dann gerne. Aber grundsätzlich sind wir eine allgemeinbildende Schule, auch im musikalischen Bereich. Wir versuchen, die Kinder auf ein musikalisches Leben später vorzubereiten, auf zum Beispiel ein Musikgymnasium, auf einen musikalischen Zweig im Borg oder auf ähnliche Schulen. Natürlich kann ein Kind aus der Musikmittelschule auch jede andere Schule besuchen, wenn die Noten dafür ausreichen. Und dass wir Kultur machen, spürt man an den Dingen, die wir mit den Kindern zusammen gestalten. Also wir sind gerade jetzt in der Vorbereitung eines Weihnachtskonzerts. Wir spielen am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, in der Pfarrkirche Hartlerdorf ein großes Konzert. Dort werden 90 Kinder beteiligt sein und die Kirche wird, so hoffen wir, wie jedes Jahr voll sein. Und wir werden Weihnachtslieder zu Gehör bringen und werden weihnachtliche Weisen spielen. Und im Juni des nächsten Jahres wird es ein großes Konzert geben im Kulturhaus in Dornbirn. Und das ist immer abwechselnd mit einer szenischen Darstellung. Das heißt, wir führen alle zwei Jahre ein Musical auf, haben das im Jahr 2018, also heuer, auch im Juni gemacht und haben im Kulturhaus mehrere Aufführungen eines neuen Musicals gespielt mit 120 Kindern.
Und eure Schüler lernen ja nicht nur das Musizieren, sondern sie lernen die Grundvoraussetzung, das Hören.
Absolut, ja.
Die Hörerziehung.
Ja, die Hörerziehung ist eines unserer wichtigsten Dinge. Wir müssen die Schüler natürlich auch zum Hören erziehen. Zwingen ist das falsche Wort, aber erziehen, sie dazu hinführen. Wir sind eine Schule, die sich das Chorsingen auf die Fahnen geschrieben hat. Und Chorsingen geht genauso wie Instrumentalmusik nicht ohne zuzuhören. Sonst wird ein mehrstimmiger Chorklang nicht erreicht werden. Natürlich ist die Hörerziehung für uns wichtig, aber auch andere Dinge spielen hier eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel diese Präzision, die in einer Musik einfach stecken muss, ist uns schon auch wichtig. Also nicht einfach nur zu sagen, wir haben es ein Stück weit geschafft, sondern wir bringen es dann wirklich so weit, dass wir es auch schön und toll und zur Zufriedenheit aufführen können. Auch ein gewisses Maß an Disziplin gehört natürlich dazu. Ein Chor, der herumhüpft, ist vielleicht bei beschwingten Liedern gut, aber grundsätzlich gehört ein bisschen Disziplin dazu, vor dem Auftritt, während des Auftritts und nach dem Auftritt. Und wir sehen das durchaus als gute Lebensschule.
Wenn Sie so ein Raumbild an eurer Schule mit einer anderen vergleichen, ist das anders? Habt ihr andere Kinder?
Wir sind vom Gesetz her dazu verpflichtet, unsere Kinder zu prüfen, bevor sie zu uns kommen. Das heißt, sie müssen eine musikalische Aufnahmeprüfung machen. Die ist wirklich nur auf musikalische Dinge bezogen. Und wir versuchen zu testen, ob ein Kind grundsätzlich musikalisch ist. Es geht nicht darum, herauszufinden, was hat das Kind bisher schon gelernt, sondern wo liegen die Möglichkeiten, wo können wir noch ausbauen. Und dadurch haben wir natürlich andere Kinder in der Musikmittelschule, genauso wie in einer Sportmittelschule sportliche Kinder zum Zug kommen und in einer Skimittelschule skibegeisterte Kinder, die vielleicht nicht unbedingt bei uns in die Schule gehen.
Wie steht es bei euch um die Schüler mit Migrationshintergrund?
Wir haben in allen Klassen Schüler mit Migrationshintergrund. Wir haben das so geregelt, dass wir auch Schüler unterrichten, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Diese Kinder können wir aus organisatorischen Gründen in der Musikmittelschule nicht unterrichten, weil wir die Klassen so voll haben, dass wir die Möglichkeiten dazu nicht bieten können. Aber grundsätzlich gibt es bei uns in jeder Klasse Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit nicht deutscher Muttersprache und das ganze Spektrum.
Spielen da die fremden Kulturen dann bei euch im Rahmen des Unterrichts auch mit eine Rolle, die Kinder mitbringen?
Natürlich nehmen wir im Unterricht auf die Kinder Rücksicht und natürlich versuchen wir auch einzubinden, wo Kinder herkommen. Natürlich muss aber auch klar sein, dass wir unser Kulturgut mehr vertreten müssen als andere. Aber wir hatten auch schon zum Beispiel Konzerte mit fremdländischen Musikarten oder mit Musik um die ganze Welt. Also das spielt schon eine Rolle natürlich.
Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Der Direktor der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn, Axel Girardelli, ist unser Gast in den Ansichten. Herr Girardelli, wir kommen sozusagen ins Finale unseres Gesprächs. Sie schreiben, Sie haben neben Ihren beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten fast keine Zeit für Hobbys. Familie ist Ihnen wichtig und Sport im Lauteracher Ried. Das heißt, man kann Sie beim Nordic Walking im Ried antreffen.
Wenn Sie früh genug aufstehen, ja.
Also gehen Sie so früh auf Weg?
Ja,
auf den
so,
Weg?
So früh vielleicht nicht, aber wir versuchen, meine Frau und ich, wir machen das gemeinsam und wir versuchen immer dann, wenn wir einen Tag zur Verfügung haben, am Morgen so früh wie möglich die Natur zu genießen und ein bisschen, wir nennen es ein bisschen auszulüften. Es macht einfach Sinn, in der freien Natur sich zu bewegen. Erstens der Bewegung wegen und zweitens, weil ich das Lauteracher Ried absolut liebe. Diese Vielfalt an Natur, Tiere und Pflanzen erscheinen mir sehr schön. Und es gibt kaum was Schöneres, als an einem schönen Tag dadurch zu gehen oder zu walken.
Darf ich noch eine ganz private Frage stellen, weil Sie es auch in Ihrem Lebenslauf erwähnen. Sie erwähnen in Ihrem Lebenslauf die Scheidung von Ihrer ersten Frau im Jahr 1999 und Ihre beiden Kinder waren damals 2 bzw. 8 Jahre alt. Wie überstehen das die Beteiligten unbeschadet?
Auch eine gute Frage. Die Beteiligten bestehen nur dann unbeschadet, wenn die Erwachsenen sich möglichst so aufführen, wie es sich gehört. Das heißt, die Kinder müssen über allem stehen. Die persönlichen Befindlichkeiten spielen immer eine Rolle im Leben eines Menschen. Aber gerade dann, wenn es um das Thema Kinder geht, wenn es um die Ausbildung geht oder um andere Dinge, die die Kinder direkt betreffen, dann müssen die Erwachsenen, so denke ich, ihr eigenes Interesse hintanstellen und sagen, wir sind in erster Linie für die Kinder da. Ich denke, dass wir das gut bewältigt haben. Ich lebe in einer Original-Patchwork-Familie. Meine Frau hat einen Sohn mitgebracht und ich habe 2 Kinder quasi mitgebracht, also 2 Kinder aus erster Ehe. Und wir haben eine gemeinsame Tochter und wir haben es bisher geschafft, das gut unter einen Hut zu bringen und haben schon mit allen zusammen einige Urlaube egal im Winter oder im Sommer, verbracht und es war immer toll.
Das nimmt meine Frage, die ich an der Stelle stellen wollte, voraus. Vorweg, heute sind Ihre beiden Kinder erwachsen. Sie haben durch die Partnerschaft ein drittes Kind gewonnen. Wie kommen die alle zusammen unter dem Christbaum?
Ja, absolut. Aber der Christbaum allein reicht hier nicht, sondern wir haben, ich habe es vorher schon erwähnt, Urlaube miteinander verbracht. Wir machen manchmal gemeinsame Aktionen. Es wird mit der Zeit dann schwieriger, weil der Sohn meiner Frau in Graz studiert und nur selten im Land ist. Aber immer dann, wenn wir zusammen sind, versuchen wir auch gemeinsame Zeit zu verbringen, was sich immer zu einem Mordsfest ergibt irgendwie, weil die Kinder sich untereinander gut verstehen und wir uns alle zusammen gut verstehen.
Und Sie haben ja ein Mittel in der Hand, wo man alle Menschen zusammenführen kann, das ist durch den Gesang.
Ja, die Musik spielt, und das ist das Schöne, bei allen eine Rolle. Und Paul, der Sohn meiner Frau, studiert Tontechnik in Graz, hat mit Musik zu tun. Meine beiden Kinder aus erster Ehe sind musikalisch tätig. Mein Sohn singt bei uns im Chor und meine Tochter spielt im Musikverein in Fußach. Und unsere jüngste gemeinsame Tochter singt, macht eine Ausbildung, eine Gesangsausbildung und singt auch bei uns im Chor.
I saw from the cathedral you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all finally stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life.
Sie sind ein leidenschaftlicher Koch. Gibt es ein Lieblingsgericht?
Ja, mit Cordon Bleu und Kartoffelsalat können Sie mich immer fangen. Das koche ich weniger selbst, sondern gebe es gerne in die Hände von erfahrenen Köchen und esse es lieber, als ich es koche. Aber ansonsten bin ich gerne bereit, auch Versuche am Herd auszuführen. Ich koche sehr gerne, komme nicht sehr oft dazu, tue es aber trotzdem sehr gerne. Und mein Hobby im Sommer ist es, Marmelade einzukochen. Aber ich koche keine süße Marmelade, sondern scharfe Marmelade. Das heißt, ich koche Marmelade mit Chili drin. die dann zum Käse gegessen wird.
Okay. Abschließende Frage. Seit über 30 Jahren sind Sie für die Pfarre Hart als Nikolaus tätig. Welche Erlebnisse hat der Direktor im Nikolausgewand?
Der Direktor im Nikolausgewand ist dann der Nikolaus wie jeder andere. Als Direktor scheine ich dann nicht mehr auf. Das bin ich auch erst seit kurzer Zeit.
Aber er schaut mit den Augen des Direktors.
Ja, vielleicht schon, vielleicht nicht so sehr als Direktor. Aber im Laufe der Zeit erlebe ich als Nikolaus natürlich die unterschiedlichsten Dinge. Und es lässt einen reifen und lässt einen auf gewisse Kinder wahrscheinlich in der angemessenen Art und Weise reagieren. Und ich genieße es absolut. Ich habe zwar wenig Zeit dafür und muss mir die Zeit dafür eigentlich wegsparen und richtig gut einteilen, aber ich genieße es, mit den Kindern zusammen solche Feiern zu verbringen und ihnen eine Welt zu vermitteln, die nicht alltäglich ist.
Aber man kommt doch in unterschiedliche Haushalte, es öffnen sich Türen, wo man hinter die Kulissen blicken kann. Das ist ja für die Tage, wo man dann als Nikolaus unterwegs ist, vermutlich ja auch ganz interessant, manchmal vielleicht auch amüsant.
Das ist manchmal sehr amüsant, ja. Nicht nur die Familien zu beobachten, sondern auch zu sehen, wie unterschiedlich manche Menschen leben. Und ganz oft stellt man auch fest, dass die Art und Weise, wie Häuser eingerichtet sind, damit korrelieren, wie Kinder erzogen werden von ihren Eltern und was sich dann letztlich in Geschenke im Geschenkpark des Nikolaus befindet. Wir haben einen Korb mit und wir erleben es manchmal, dass wir für ein Kind den Korb bis zum Rand füllen müssen, wobei wir der Ansicht wären, ein Nikolaus-Sack müsste genug sein und was im Sack Platz hat, das bringt der Nikolaus mit. Aber wir haben darauf nur wenig Einfluss. Manchmal lassen wir Geschenke auch draußen und sagen zu den Eltern, bitte verteilt das anschließend selbst. Wir sind kein absoluter Geschenketransporter, sondern wir wollen die Kinder natürlich belohnen für etwas, was sie gut gemacht haben. Aber Belohnung muss sich in Grenzen halten.
Wie viele Tage sind Sie da unterwegs?
Also ich bin keine ganzen Tage unterwegs, das geht sich zeitlich nicht aus. Die Besuche zu Hause finden abends statt, das ist dann zwei Abenden. Und dann kommen noch drei Abende dazu mit Vereinen oder sonstigen Aktivitäten. Weihnachtsmarkt in Lauterach und Ähnliches.
Ah, okay. Wunderbar. Axel Girardelli, der Direktor der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn, war unser Gast in den Ansichten. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen weiterhin ein gutes Gelingen Ihrer diversen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Alles Gute und viel Glück.
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und bin froh, dass ich hier gewesen bin. Danke.
Danke Ihnen. Wir bedanken uns. Das sind Tonmeister Erwin Greusing und Johannes Schmidl als Gastgeber. Wir wünschen einen entspannten Sonntag.
Radio Vorarlberg Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.